Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Nach 2,5 Jahren Krieg in Syrien beginnen nun Russland und die USA erstmals an einer Perspektive auf Frieden zu arbeiten. Unsere Tagesthemen. Genfer Gespräche, Einigung über syrische Chemiewaffen. Bayerische Verhältnisse, letzte Zahlen vor der Wahl und Berliner Luft. Tag der offenen Tür am geschlossenen Flughafen. Vielleicht sind das heute historische Bilder. Die Außenminister der USA und Russlands besiegeln mit einem Händedruck einen Abrüstungsplan für Syrien. Binnen einer Woche soll der syrische Machthaber seine Chemiewaffenarsenale auflisten, damit diese hochgiftigen Waffen bald zerstört werden können. Wenn man bedenkt, dass die Russen seit 2,5 Jahren, in denen in Syrien täglich Menschen sterben, alles blockiert haben, was Amerikaner vorschlugen, gibt es nun also den Hauch einer Hoffnung. Dies könnte der Anfang eines Weges sein, der diesem zerschundenen Land irgendeinmal Frieden zurückbringt. Doch was passiert, wenn sich Assad nicht an diesen Plan hält? Wird er tatsächlich freimütig Waffen herausrücken, die ihm seit Jahrzehnten als wirksame Drohung dienen? Daniel Hechler berichtet.
Russlands Außenminister mit russischen Journalistinnen in Plauderlaune, umringt von der Weltpresse. Eine skurrile Szene kurz vor der offiziellen Pressekonferenz. Er habe gerade nichts Besseres zu tun, meint Lavrov. Die Gespräche seien exzellent gewesen. John Kerry, sein Freund. Auf offener Bühne dann die demonstrative Geste: Wir können miteinander. Die Einigung auf einen Plan zur Vernichtung von Assads Chemiewaffen, auch ein Signal dafür, dass die beiden Weltmächte noch etwas gemeinsam hinbekommen. Wir können die Bedrohung beenden, die diese Waffen nicht nur für das syrische Volk darstellen, sondern auch für deren Nachbarn und letztlich die ganze Welt. Die Eckpunkte der Einigung. Syrien liefert innerhalb einer Woche eine Liste aller Giftwaffendepots. UN-Inspektoren bekommen bis November freien Zugang zu allen Lagern. Bis Mitte 2014 dann werden alle Chemiewaffen aus dem Land transportiert und zerstört. Wie realistisch aber ist der straffe Zeitplan?
Es gibt keine Alternative zu ihm, deshalb ist er realistisch. Aber es ist natürlich ein wahnsinniger Aufwand, der da betrieben werden muss. Es ist völliges Neuland, sowas in dieser Geschwindigkeit, mit dieser kurzen Zeitspanne und mit der Menge von Waffen, die zu vernichten sind, hat es noch nicht gegeben.
Was aber, wenn Assad ein falsches Spiel spielt? Dann müsse der Sicherheitsrat Sanktionen bis zum Militärschlag beschließen, meint Außenminister Kerry. Es darf keine Spielchen geben, keine Ausweichmanöver. Nichts anderes als die vollständige Umsetzung des Plans durch das Assad-Regime. Sein Freund Sergei widerspricht. Von einem Militärschlag sei in der Einigung keine Rede. Es gebe auch keinen Automatismus. Da also bleibt Gesprächsbedarf. Die Feinjustierung beginnt erst noch. Ende eines Showdowns im Genfer Interconti. Und womöglich der Auftakt für einen Friedensplan in Syrien. Die Gespräche dazu sollen noch in diesem Monat beginnen.
Volker Schwenk in Kairo. Bisher konnte man den Worten Assads ja kaum Glauben schenken. Kann man denn jetzt wirklich darauf bauen, dass er seine Zusagen einhält?
Das bleibt natürlich die große Frage, denn bislang gibt es noch keine offizielle Reaktion aus Damaskus. Dort heißt es heute in den Staatsmedien, das sei ein großer Erfolg für Russland. Russland habe sich durchgesetzt. Und das ist wahrscheinlich auch die Antwort auf die Frage. Die Russen haben überhaupt kein Interesse an syrischen Chemiewaffen. Und deswegen dürfte es sehr wahrscheinlich sein, dass Assad diesem sehr ehrgeizigen Zeitplan Folge leistet. Wir dürfen nicht vergessen, es gibt eine Menge von Problemen. Wir reden von einem Bürgerkriegsgebiet. Da soll man an fast 50 Standorten Chemiewaffen bergen. Das wird schwierig werden. Die Opposition ist jedenfalls enttäuscht. Sie hatte sich von einem Militärschlag ein bisschen Rückenwind, ein bisschen Chancengleichheit in diesem Kampf, in diesem Krieg erhofft.
Könnte denn diese Einigung auch der Auftakt zu einem richtigen Friedensplan sein? Können Sie sich vorstellen, dass die syrischen Kriegsparteien demnächst an einem Tisch sitzen?
Bis dahin ist es noch ein sehr, sehr, sehr weiter Weg. Die Opposition weist heute darauf hin, die ganze Welt konzentriert sich derzeit auf die Chemiewaffen. Aber Assad setzt vor allem konventionelle Waffen ein, Skatraketen, Flugzeuge, schwere Artillerie. Damit tötet er viel mehr Menschen, als er es mit Chemiewaffen getan hat. Und der zweite Punkt, für die syrische Opposition gibt es eine Zukunft, gibt es Verhandlungen nur ohne Assad. Die USA haben gesagt, sie wollen keinen Regimewechsel. Was Russland will in dieser Frage, das weiß man noch nicht so genau. Also, es wird noch ein weiter Weg zu gehen sein, bis es so etwas Ähnliches wie erste Friedensbemühungen und einen Friedensplan für Syrien geben kann.
Vielen Dank, Volker Schwenk in Kairo.
Schönen Abend nach Hamburg.
Mit Bayern ist es ja ein wenig wie mit Monarchien. Der König schwebt über allen Dingen, egal ob der Steigbügelhalter ihn hochgehievt hat oder nicht. Wird Horst Seehofer allein oder doch wieder mit der FDP regieren? Wie auch immer es ausgeht, Horst Seehofer regiert in allererster Linie Bayern. Der Bund ist ihm dabei ziemlich Schnuppe und so setzt er in diesem Landtagswahlkampf mal wieder ganz eigene Themen. Jörg Schönborn hat letzte Zahlen und Analysen für uns. Herr Schönborn, Seehofers Themen für Bayern hießen Maut, Betreuungsgeld und Länderfinanzausgleich. Sind das die Dinge, die morgen die Wahl entscheiden werden?
Ich denke, nein. Das sind die Themen, die mobilisieren sollen. Die sollen zeigen, der bayerische Löwe brüllt und lässt sich von Berlin aus nicht über den Mund fahren. Die Wahlen in diesem Sommer werden stark dadurch entschieden, wie es den Menschen geht, ob sie wirtschaftlich gute Zeiten erleben. Und da haben wir in Bayern erstaunliche Umfrageergebnisse. Die wirtschaftliche Lage im Land wird von der übergroßen Mehrheit von 84% als gut und nur von 16% als schlecht bewertet. Und wenn man nach der sozialen Ungerechtigkeit fragt, dann gibt es eine Mehrheit von 53%, die sagt, es geht eher gerecht zu. Das klingt jetzt alles unspektakulär, aber diese Zahlen hier, 84%, die die Wirtschaft als gut empfinden, eine Mehrheit von 53%, die sagt, die Dinge sind alles in allem gerecht, das sind Rekordwerte, die wir so noch nie gemessen haben und die zeigen, wie es den Bayern im Moment geht.
Die morgige Wahl ist die erste Landtagswahl, die eine Woche vor einer Bundestagswahl liegt. In Berlin werden alle Parteien morgen daher ganz genau auf den Wahlausgang in Bayern schauen und ihn für sich zu deuten versuchen. Für wen wird es besonders spannend?
Vor allem für die FDP, denn auf Bundesebene kratzt sie ja immer noch an der 5%-Hürde. Hier in Bayern droht sie darunter zu fallen. Und sie hat ja ohnehin eine wechselvolle Legislaturperiode hinter sich. Aus 6 Landtagen ist sie rausgekippt. Zuletzt waren das noch Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und das Saarland. Dann begann eine Hochphase für die Partei mit guten Ergebnissen. Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Ja, und Ende letzter Woche vor 10 Tagen in der Vorwahlumfrage in Bayern nur 3%. Egal, ob die FDP hier in Bayern reinkommt oder nicht, alle werden darüber diskutieren, was bedeutet das für die Bundestagswahl. Man muss aber auch klar sagen, das vorherzusagen, welche Wirkung das hat, das wäre Kaffeesatzleserei.
Danke und bis morgen, Jörg Schönborn.
Danke nach Hamburg.
Ein Thema spielt im Wahlkampf erstaunlicherweise kaum eine Rolle, die Finanzkrise. Die EU-Finanzminister dagegen beschäftigt sie immer noch sehr. Derzeit streiten sie in Vilnius darüber, wie die EU künftig marode Banken schließen könnte. Die Nachricht mit Thorsten Schröder.
Bundesfinanzminister Schäuble hat rechtliche Bedenken, die Abwicklung von Krisenbanken der Europäischen Kommission zu überlassen. Schäuble forderte beim Treffen mit seinen Kollegen in Vilnius, zunächst den EU-Vertrag teilweise zu ändern. Unterstützt wird er von Bundesbankpräsident Weidmann und anderen EU-Staaten wie Schweden und Großbritannien. Neben einer gemeinsamen Bankenaufsicht, die bei der Europäischen Zentralbank aufgebaut wird, ist der Abwicklungsmechanismus der zweite wichtige Pfeiler der Europäischen Bankenunion. Zehntausende Polen haben in der Hauptstadt Warschau gegen die Sozialpolitik der liberal-konservativen Regierung von Ministerpräsident Tusk demonstriert. Zu dem Protest hatten mehrere Gewerkschaften aufgerufen. Ihre Kritik richtet sich vor allem gegen die Heraufsetzung des Rentenalters auf 67 Jahre. Zudem verlangen sie einen höheren Mindestlohn. Der Verfasser des Erpresserbriefes an SPD-Kanzlerkandidat Steinbrück war offenbar ein früheres Vorstandsmitglied der Deutschen Post. Nach WDR-Informationen ermittelt die Staatsanwaltschaft Bonn gegen ihn wegen des Verdachts der versuchten Nötigung. Der Mann hatte gedroht, Informationen über eine vor 14 Jahren angeblich illegal beschäftigte Putzfrau zu veröffentlichen, sollte Steinbrück seine Kandidatur nicht zurückziehen. Anfang der Woche stellte er sich selbst. Nach monatelanger Sanierung ist die Pinakothek der Moderne, eines der weltweit größten Museen für bildende Kunst und Design, in München wiedereröffnet worden. Alle 4 im Museum beheimateten Sammlungen präsentieren sich mit neuen Ausstellungen. So sind in der Sammlung moderne Kunst Traumbilder zu sehen, etwa von Dalí, Ernst und Picasso. In der grafischen Sammlung hängen Zeichnungen von Warhol, die einen neuen Blick auf die Pop-Art-Ikone geben. Im US-Bundesstaat Colorado haben tagelange Regenfälle schwere Überschwemmungen verursacht. Mindestens 4 Menschen starben, viele gelten noch als vermisst. Ganze Dörfer sind von der Außenwelt abgeschnitten, tausende Menschen mussten ihre Häuser verlassen. US-Präsident Obama rief den Notstand für die Region aus. An einem Tag war im Norden Colorados mehr Regen gefallen als sonst in einem Jahr.
Heute hat in Berlin der neue Hauptstadtflughafen eröffnet. Allerdings nur als Familienfest. Es ist zum in die Luft gehen. Noch immer ist kein Flugzeug vom sogenannten BER abgehoben. Gestiegen sind seit Jahren lediglich die Anzahl der Blamagen und die Kosten. 1,7 Milliarden Euro waren mal veranschlagt. Mittlerweile wird mit dreimal so viel Geld gerechnet. Und wann der BER nun in Betrieb genommen wird, eigentlich sollte er das bereits seit 2 Jahren sein, steht auch noch in den Sternen. Dennoch, der BER fasziniert die Massen, wie Hanno Christ heute feststellte, auch als Luftnummer.
Auch eine Blamage kann Spaß machen. Die einzigen, die am neuen Pannenflughafen schon abheben, sind derzeit die Kinder. Erhebend ist für andere das Gefühl, in den Untergrund zu dürfen. Alles am Flughafen scheint besonders zu sein. Schlange stehen für einen schlichten Bahnhofsschacht.
Aber S-Bahn-Schächte sind doch interessant. Waren Sie schon mal in denen drin? Nee, wa?
Es ist die Faszination des Nichts. Willkommen im Geisterbahnhof. Das Desaster mit den eigenen Augen sehen. Eine zu kurz geratene Rolltreppe zum Beispiel. Die restlichen 5 Stufen Beinarbeit. Der Steuerzahler darf heute auch mal gucken, ins Herzstück zum Beispiel, dem Terminal. Sieht alles fertig aus, kleine Schwäche, die vollautomatische Brandschutzanlage. Nun ja, die Anzeige simuliert Regenflugbetrieb. Eigentlich alles schick, oder?
Es ist alles zu eng. Wenn hier hunderte Leute ankommen mit ihren Koffern, dann werden sie erst mal merken, was das für eine Wühle ist.
Ich bin sehr beeindruckt und finde das sehr, sehr schön, sehr gediegen. Es hat Niveau, Weltniveau, sag ich.
Die schöne neue Welt des Flughafens. Der Veranstalter will mit dem Fest beweisen, dass sich mehr bewegt, als man denkt.
Alle reden sie über den BER. Kommt her, damit wir das Gleiche reden und damit wir auch wissen, worüber wir reden. Wir haben hier nichts zu verstecken, wir sind offen, wir machen Fortschritt, wir kommen voran. Und das zeigen wir natürlich gerne.
Doch noch ist nicht mal klar, wann ein neuer Eröffnungstermin genannt werden kann. So lange ist die neue Rollbahn Fußgängerzone.
Das ist mal wieder was Neues, ein Gefühl. Wann steht man auf der Start- und Landebahn? Was?
Leerer als sinnliches Erlebnis. Flugzeuge würden dadurch eigentlich nur stören.
Fast wie beim Fußball, wa? Das Einzige, was da stört, ist die Anwesenheit des Gegners. Nur dem FC Bayern war das zuletzt egal. München gewann einfach alle Titel. Nun geht's ans Verteidigen derselben. Denn nächste Woche beginnt die Champions League. Die Generalprobe in der Liga gegen Hannover 96 war heute wenig glanzvoll verbunden.
Ja, der Anspruch der Bayern ist groß. Erst recht, seitdem der neue Trainer Pep Guardiola da ist. Und so werden die Verantwortlichen dieser Saison vielleicht auch noch ein bisschen schneller unentspannt, wenn die Mannschaft mal eben nicht ausschließlich auf der Überholspur unterwegs ist. Beim 2:0 gegen Hannover war der FCB auf jeden Fall nicht unbedingt fußballerisch originell, dafür aber optisch.
Ein Sieg im neuen Oktoberfest-Outfit, doch von gelöster Wiesenstimmung die Bayern heute ganz weit entfernt.
Ich finde, wir müssen ein bisschen aufwachen, aber nicht aufgrund der Tatsache der Diskussion, dass wir hier meinen, es ist alles eine Katastrophe, sondern es geht um die letzten 5%, was uns im letzten Jahr auch stark gemacht hat.
Bayern insgesamt zwar die bessere Mannschaft, aber selten mal so entschlossen und zielstrebig wie hier Thomas Müller. Ein ganz Mauerkick in der ersten Hälfte. Hannover und Jakonan nur Zentimeter von der überraschenden Führung entfernt. Die langen Gesichter unter den Bayern-Fans entspannen sich erst nach 51 Minuten. Die Münchner endlich mal flott unterwegs und schon die Führung. Mandzukic, letztes Glied der Kombinationskette. Die Qualität der Einzelspieler macht heute den Unterschied aus. Und ein bewährtes Duo. Ribéry und Robben, Zieler stört nur kurz das Duett. Einer der wenigen genialen Momente. Zu wenig für den Sportdirektor. Schutz für den neuen Trainer.
Wir lassen ihn im Moment auch ein bisschen im Stich. Das ist muss ich ganz klar sagen, so geht das nicht. Also er kämpft und er fightet und wir verstecken uns auch ein bisschen hinter ihm.
Schelte nach einem Sieg, das gibt es auch nur beim FC Bayern.
Ja, was soll da Werder Bremen erst sagen? Eigentlich sollte alles besser werden an der Weser. Nachdem in der vergangenen Saison der Klassenerhalt erst am vorletzten Spieltag klargemacht wurde, opferten die Bremer sogar ihren beliebten Langzeittrainer Thomas Schaaf. Sein Nachfolger ist Robin Dutt, aber besser wird's mit dem irgendwie auch nicht. Das 0:3 gegen Eintracht Frankfurt lässt befürchten, dass Verlieren in Bremen wieder zur Gewohnheit wird.
Dieses Spiel gibt Werder Bremens Trainer Robin Dutt zu denken. Das 0:3 gegen Frankfurt, schon die dritte Niederlage in Folge.
Es ist ein schweres halbes Jahr hier gewesen in Bremen. Und mit den ersten zwei Siegen hat vielleicht der eine oder andere gedacht, jetzt wird alles schnell besser und jetzt werden sie eines Besseren belehrt.
Denn bei Werder in Grün läuft in diesem Spiel alles schief. Schon nach einer knappen Viertelstunde der Rückstand. Cutlets mit der Frankfurter Führung. Dann diese Szene. Bremens neuer Argentinier Franco Di Santo nach grobem Foulspiel mit roter Karte vom Platz. In Unterzahl Werder erst recht überfordert. Die Eintracht wieder mit Cutlets. 0:2 noch vor der Pause.
Klasse Leistung meiner Mannschaft. Vor allem waren wir von Anfang an im Spiel, waren unheimlich spielstark.
Die zweite Halbzeit. Bremens Aaron Hunt scheitert mit diesem Elfmeter an Torwart Trapp. Auf der anderen Seite trifft Sebastian Prödel ins eigene Tor. 0:3, Bremens schwarzer Tag komplett.
Wenn man sieht, wie wir heute in dieses Spiel gegangen sind, kann man momentan nicht von einer Entwicklung sprechen. Aber ich denke, ich habe Erfahrung in so einer Situation, speziell aus meiner Zeit in Freiburg, und weiß, was zu tun ist.
Das Bremer Publikum wird sich wohl auch in diesem Jahr auf Abstiegskampf einstellen müssen.
Und hier sind die weiteren Ergebnisse. Leverkusen-Wolfsburg 3:1, Mainz-Schalke 0:1. Augsburg schlägt Freiburg 2:1 und Dortmund fertigt den HSV mit 6:2 ab. Bereits gestern verlor Berlin gegen Stuttgart mit 0:1. Morgen trifft dann noch Hoffenheim auf Mönchengladbach und Braunschweig empfängt Nürnberg. Die Tabelle. Dortmund an der Spitze vor den Bayern und Leverkusen. Augsburg springt auf Rang 6. In der zweiten Hälfte jetzt Wolfsburg, gefolgt von Frankfurt und Bremen. Auf den hinteren Plätzen Nürnberg und Freiburg, vor Schlusslicht Braunschweig. Den WM-Titel verpasst hat heute Triathletin Anne Haug. Das ist deshalb besonders ärgerlich, weil sie beim Saisonfinale in London als Mitfavoritin gestartet war. Gescheitert ist Haug direkt zu Beginn, als sie beim Schwimmen eine Panikattacke bekam. Am Ende kämpfte sie sich aber immerhin zu Bronze in der Gesamtwertung. Und um den EM-Titel ging es heute bei den deutschen Volleyballerinnen im eigenen Land zum ersten Mal in der Geschichte Europameister werden. Das wäre doch was. Im Finale allerdings wartete Weltmeister Russland eine Herausforderung, sportlich und auch emotional. Denn gespielt wurde in der ausverkauften Berliner Max-Schmeling-Halle.
8.500 Volleyballfans bildeten einen würdigen Rahmen dieses EM-Finales. Die deutsche Mannschaft in den schwarzen Trikots tat sich zunächst schwer gegen die favorisierten Russinnen. Den ersten Satz verlor das Team von Bundestrainer Giovanni Guidetti knapp mit 23:25. Doch die deutschen Damen kämpften sich eindrucksvoll zurück, punkteten gegen den starken Dreierblock der Russinnen und waren wie hier Saskia Hippe aufmerksam in der Abwehr. Deutschland gewann den zweiten Satz 25:23. Ein Finale auf hohem Niveau. Den dritten Satz gewannen wieder die Weltmeisterinnen aus Russland und führten dann schnell im vierten Durchgang. Die deutsche Mannschaft hatte nun nichts mehr entgegenzusetzen, lag deutlich zurück. Nach über 2 Stunden Spielzeit Matchball für Russland. Die Favoritinnen setzten sich schließlich mit 3:1 Sätzen durch und werden Europameister. Die deutsche Mannschaft holt wie vor 2 Jahren EM Silber und bot eine mitreißende Turnierleistung vor heimischem Publikum.
Ja, und das ist doch auch was. Nur mit den richtigen Kreuzchen kämpfen müssen alle Lottospieler. Hier sind die Zahlen von heute. Sie lauten 10, 21, 22, 23, 30, 40. Die Superzahl ist die 2. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580.
Und wir kommen zu Zahlen, die langsam aber sicher nicht mehr Glücksgefühle hervorrufen dürften, Carsten Schwanke.
Ja, so könnte man es sagen. Aber genau deshalb, weil ich gleich zu diesen seltsamen Zahlen komme, habe ich ein schönes Foto als Friedensangebot mitgebracht. Diese schönen Herbstfarben werden wir in den nächsten Tagen öfter sehen. Nämlich dann, wenn die Luft klar ist. Und wann ist sie klar? Wenn sie kälter wird. Arktische Luft ist meistens klar und lässt solche Farben zu. Schauen wir uns den Temperaturtrend an, am Beispiel einer Stadt. Hier zum Beispiel Konstanz. Es wird deutlich kälter, vor allem zu Beginn der kommenden Woche. Temperaturen von deutlich unter 15 Grad. Das heißt Herbst, zumindest für uns Flachländer. Und in den Bergen, da gibt es den ersten Wintervorgeschmack, wie zum Beispiel auf dem Brocken im Harz. Am Dienstag die Höchsttemperatur 3 Grad, die Tiefsttemperatur 0 Grad. Das heißt, dort werden dann die ersten Schneeflocken zu sehen sein. Auf der Zugspitze wird es richtig winterlich. Dann sinkt nämlich die Tiefsttemperatur zum Dienstag auf minus 10 und die Tageshöchsttemperatur auf minus 7 Grad. Und es wird ordentlich weiter schneien. Schauen wir uns das Wetter im Einzelnen an. Heute Nacht gibt es jedenfalls noch keinen Winter, auch nicht auf den Bergen. Stattdessen viele Regenwolken. Zum einen vom Südwesten Baden-Württemberg ziehen sie weiter Richtung Fichtelgebirge und Richtung Erzgebirge. Und auch im Nordosten fällt noch etwas Regen. Im Westen hingegen kann es auch mal auflockern. Zum Teil bildet sich Nebel. Die Temperaturen liegen meist bei Werten zwischen 9 und 14 Grad. Morgen Vormittag dann weiterhin zwei Regengebiete. Hier dieses aus dem Südwesten Richtung Lausitz. Und auch noch im Umfeld der Ostsee kann es einzelne Schauer geben. Aber da in der Mitte zwischen Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt kommt auch mal die Sonne hindurch. Da gibt es also eine kleine Erholungslücke, eine Schönwetterlücke, kann man so richtig sagen. Im Verlauf des Nachmittags rutschen die Regenwolken hier weiter Richtung Alpen, Richtung Südosten. Die Temperaturen recht einheitlich, meistens 16 bis 18 Grad. Der Wind weht eher aus westlichen Richtungen. Wie gesagt, morgen Sonntag 16 bis 18 Grad, aber dann kommt der Montag und dann kommt dieses Tief bei Island und bringt deutlich kältere Luft zu uns. Und das heißt in den Aussichten, die Temperaturen liegen dann zu Beginn der neuen Woche nur noch bei Werten zwischen 14 und 16 Grad. Es gibt immer wieder Schauer und dann vielleicht ganz kurz noch einmal, ach, wir hatten es gerade gesehen, dann diese schönen Herbstfarben, die ich am Anfang gezeigt habe.
Wir haben sie noch gut in Erinnerung. Danke, Carsten Schwanke. Und nach diesen Worten zum Wetter gibt es jetzt das Wort zum Sonntag. Die nächsten Nachrichten sendet die Tagesschau um 0.25 Uhr. Und wir melden uns morgen wegen der Bayernwahl gleich zweimal. Das erste Mal mit einem Tagesthemen-Spezial gegen 21.45 Uhr. Bis dahin.